Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod, die haben wir ja schon einmal mit Paul Meek geklärt. Und da sind wir von überzeugt, dass es dieses Leben nach dem Tod gibt. Aber nun ist die Frage, wie ist denn das Leben? Ja, wie findet das statt? Wie kann man sich das Leben im Jenseits vorstellen? Und da bringen wir möglichst gut Licht ins Dunkel, denn für viele ist dieses Thema im Dunkeln und man fragt sich natürlich auch, was kommt denn da? Und wir können, muss man dazu sagen, es ist ein Podcast, wo wir auch nur mutmaßen können, aber wir nehmen hier auch einige fundierte Quellen zu Rate, die uns natürlich darüber informieren. Und wir schauen auch mal in die verschiedenen Glaubensbücher. Was sagt zum Beispiel das Christentum dazu? Wie stellt sich das Christentum denn das Leben nach dem Tod vor? Auch wir schauen auch, was der Buddhismus und auch andere Religionen hier lehren. Das machen wir natürlich nicht alleine. Nein, wir haben jemanden hier und der sitzt in Stuttgart und der heißt Alexander Palke. Ich grüße dich, mein Lieber.
Ich grüße dich, mein Lieber. Hallo. Ja, wir schauen heute in dieser Folge, du hast es schon gesagt, eben mal darauf, wie ist es denn wirklich im Jenseits zu leben? Was kommt denn auf uns zu? Und da gehen wir jetzt weniger in diese Richtung, dass wir sagen, okay, wie kommunizieren wir denn mit Verstorbenen? Das haben wir ja mit Paul Meek schon gemacht. Wir haben auch schon mal eine Folge über den Tod gemacht an für sich. Aber jetzt geht es natürlich wirklich ums Jenseits. Das heißt also für die Menschen, die sich interessieren, was passiert denn eigentlich, wenn wir mal ganz aus dieser Erdenatmosphäre raus sind und was gibt es denn? Was kommt denn da eigentlich auf uns zu? Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ja, und was meinen wir eigentlich mit diesem Wort, erstmal um das zu klären mit dem Jenseits? Also da schwingt natürlich sofort etwas ganz Vertrautes, aber auch Unfassbares mit, weil jeder Mensch hat irgendwie so ein inneres Bild davon. Und doch könnten diese Bilder unterschiedlicher kaum sein, wie wir festgestellt haben. Denn das ist auch sehr geprägt von kultureller Herkunft natürlich auch und natürlich auch von der religiösen. Denn für die einen ist es ein Ort mit Wolken und Licht, für andere ein Zustand reinen Bewusstseins. Wieder andere denken an eine Zwischenstation auf dem Weg zur nächsten Wiedergeburt und da gucken wir, was verbindet denn jetzt all diese Vorstellungen eigentlich? Also, die erste ehrliche Antwort ist natürlich, wir wissen es nicht zu 100%, können wir auch nicht. Ja, aber wir hören natürlich trotzdem nicht auf, danach zu fragen als Menschen, denn es begleitet uns, seit es die Menschheit gibt und seit wir Tote eben bestatten, und auch Grabbeigaben mitgeben mit Ritualen, um den Übergang zu begleiten, beschäftigt uns Menschen diese Frage. Das Jenseits ist damit also nicht nur ein geografischer oder metaphysischer Ort, sondern auch ein Spiegel dessen, was eine Kultur über das Leben selbst denkt. Und deswegen haben wir ein paar Perspektiven zusammengesammelt, die uns dabei immer wieder begegnen. Das Jenseits als Ort, also das ist ein Reich, das räumlich gedacht wird mit eigenen Landschaften, Ebenen oder Sphären. Aber auch das Jenseits als Zustand, eine Bewusstseinsform ohne Körper, ohne Raum und Zeit, wie wir sie kennen. Das Jenseits als Übergang, eine Zwischenphase auf dem Weg zu etwas Neuem, etwa einer Wiedergeburt. Das Jenseits als Beziehung, ein Fortbestehung der Verbindung zu den Lebenden, etwa durch die Ahnenverehrung. Interessant ist, dass praktisch jede Kultur, die wir kennen, in irgendeiner Form an ein Fortbestehen nach dem Tod glaubt. Es gibt kaum eine Gesellschaft, die den Tod als absolutes, endgültiges Nichts versteht. Das lässt sich natürlich auch psychologisch erklären, denn die Vorstellung eines Endes ohne jede Fortsetzung ist natürlich für viele Menschen schwer auszuhalten. Aber vielleicht lohnt es sich, diesen Gedanken nicht vorschnell wegzuerklären, denn was, wenn diese universelle, menschliche Ahnung selbst ein Hinweis ist, nicht auf ein bestimmtes Bild vom Jenseits, sondern auf die Möglichkeit, dass mit dem letzten Atemzug nicht einfach alles endet? Wir müssen uns nicht auf eine bestimmte religiöse Vorstellung festlegen, denn es geht ja jetzt in dieser Folge nicht darum, dass wir zu 100% klären wollen, was nach dem Tod passiert. Denn niemand kann es mit letzter Gewissheit sagen. Es geht über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Es geht vielmehr darum, dass wir die Vielfalt von menschlichen Antworten auf diese Frage mal nebeneinander stellen, um zu schauen, was sie gemeinsam haben, wo sie sich vielleicht widersprechen und was sie uns über uns selbst erzählen. Im Endeffekt müssen wir uns ehrlich machen und sagen, wir können im letzten Endes nicht sagen, was da genau auf uns zukommt. Wir sind ja als Menschen immer so sicherheitsorientiert. Aber wir wissen doch aus der spirituellen Praxis, dass es eine geistige Welt gibt, die nicht materiell ist. Denn wir sind ja eigentlich aus diesem Geist, aus dieser Seele. Ja, wir sind hier in der materiellen Welt ein geronnener Geist, ein manifestierter Geist. Und jetzt schauen wir in den nächsten Minuten, laden wir dich ein, einfach mal hinzuhören, auch mal in dich zu spüren. Was ist da stimmig? Was ist da vielleicht auch eine Gemeinsamkeit dieser vielen Erzählungen, dieser vielen Bilder, die versuchen, dieser Wahrheit dessen, was uns im Jenseits erwartet, natürlich nahe zu kommen. Bilder können immer nur ein Fingerzeig sein. Bilder können immer nur sozusagen ja, irgendwo hinzeigen, eine Richtung weisen, aber sie können nie das tatsächliche Phänomen erfassen, diese Transzendenz, die da eben im Jenseits im wahrsten Sinne des Wortes geschieht. Wenn ich auf den Mond zeige, bin ich noch nicht auf dem Mond und weiß noch nicht, wie es wirklich auf dem Mond ist, aber ich habe die Richtung. Und es geht hier wirklich nicht darum, am Ende eine fertige Antwort zu haben, sondern die eigene Ahnung ein Stück zu erweitern. Und vielleicht ist es am Ende mehr als eine Ahnung, denn ich bin mir sicher, wir haben die Gewissheit dessen, was das Jenseits ist und wie es dort ist. Das haben wir irgendwo in uns, in unserer Seele. Vielleicht ist es im Alltag nicht gut greifbar, weil wir ja hier doch in einer vorstellungsgebundenen Welt leben, aber letzten Endes eben eine tiefere Wahrheit hier auch erfassen können. So, also, vielleicht zeigt sich jetzt in dieser bewussten Offenheit, zu der wir dich hier einladen, auch ein Zugang zum Jenseits, den du für dich entwickelst und einen Kontakt zu einer Welt, der wir alle letzten Endes angehören und mit der wir alle verbunden sind, denn alle sind wir irgendwann einmal dort. Eine bewusste Offenheit für das Unbekannte ist auf jeden Fall gut und das lange, bevor wir sterben. Wir schauen ins Christentum. Wie stellt es sich das Leben nach dem Tod vor? Himmel, Hölle und was dazwischen liegt? Also, das Christentum, da gehört der Glaube an ein Leben nach dem Tod zum Kern der Botschaft. Doch wer genauer hinschaut, der entdeckt schnell, es gibt nicht die eine christliche Jenseitsvorstellung, sondern ein ganzes Spektrum, das sich über 2 Jahrtausende entwickelt hat und sich zwischen den Konfessionen bis heute sogar unterscheidet. Also innerhalb des Christentums unterscheiden sich hier die Bilder. Am bekanntesten sind ganz sicher die Bilder von Himmel und Hölle. Der Himmel als Ort der Gemeinschaft mit Gott, des Friedens und der Vollendung. Die Hölle als Zustand der endgültigen Trennung von Gott. Doch schon hier lohnt sich ein zweiter Blick. Viele Theologinnen und Theologen verstehen Himmel und Hölle heute weniger als geografische Orte, sondern als Zustände der Seele, als Nähe oder Ferne zu dem, was im christlichen Verständnis die Quelle allen Lebens ist. Und wenn wir das jetzt mal etwas näher beleuchten, wenn wir verbunden sind mit dem All-Einen, mit dem großen Geist, wenn wir uns in dieser Einheit fühlen, dann sind wir auch hier auf der Erde nach diesem Bild im Himmel. Denn wir sind sozusagen dann, wie es eben diese seelischen Zustände beschreiben, in einer Einheit. Wenn wir uns aber davon abgrenzen, komplett nur im Ego leben, dann könnte man das als die Hölle bezeichnen, denn wir erleben uns als getrennt vom großen Ganzen. Und die eigentliche Bestrebung ist, dass wir eins sind, dass wir uns in diesen ganzen großen Ganzen eben eingebunden fühlen. Und das ist dann der Himmel. Eine ganz, also jetzt gucken wir mal ein paar ganz zentrale christliche Jenseitsvorstellungen an. Also die Auferstehung der Toten am Ende der Zeit, verbunden mit dem sogenannten jüngsten Gericht. Ja, das ist ein sehr bekanntes Bild. Dann haben wir das Fegefeuer, man nennt es auch Purgatorium. Das ist in der katholischen Tradition vor allem verankert, ein Reinigungszustand, ja, vor dem endgültigen Eintritt in den Himmel. Und es gibt eben die Vorstellung eines unmittelbaren Zwischenzustands der Seele direkt nach dem Tod, bevor die eigentliche Auferstehung stattfindet. Also die Hoffnung auf eine neue Erde, nicht nur ein rein geistiges Jenseits. Also jetzt gucken wir uns mal dieses Fegefeuer der Zwischenwelt an und lassen das mal auf uns wirken. Und dafür musst du nicht katholisch oder christlich sein. Vielleicht entdeckst du trotzdem etwas darin, wo du sagst, das ist stimmig. Besonders spannend ist nämlich diese Vorstellung vom Fegefeuer, die sich vom protestantischen Verständnis allerdings deutlich unterscheidet. Während die reformatorischen Kirchen das Fegefeuer weitgehend ablehnten und stattdessen von der Gnade Gottes sprachen, die den Menschen direkt annimmt, entwickelte die katholische Theologie das Bild eines Läuterungsprozesses. Die Seele wird hier nicht bestraft, das ist mir ganz wichtig auch zu sagen, nicht bestraft im Sinne der Hölle, sondern gereinigt. Ja, also das Feuer hat ja eine reinigende Wirkung, keine bestrafende. Also das ist ein Feuer, das nicht vernichtet, sondern läutet, das heißt läutert. Ja? Das heißt, die Vorstellung hat hier im Übrigen auch das mittelalterliche Ablasswesen mit hervorgebracht, das später dann zu einem der Auslöser der Reformation geworden ist. Also was bedeutet Läuterung? Läuterung heißt, wenn wir wirklich in diese Einheit von Gott, vom Geist, vom großen Geist eintreten, dass wir die Verstrickungen mit der Erde, mit der sogenannten Sünde, was ja auch nur heißt im Prinzip Polarität, also Sünde ist ja auch nichts Strafbares, im christlichen Sinne wurde das leider so ein bisschen falsch verstanden, sondern heißt ja eigentlich eher, ne, diese Polarität, in der wir leben, wir haben oben, unten, wir haben schwarz und weiß, wir haben rechts und links, ne? So, diese Polarität, dass wir die im Fegefeuer durch diese Verstrickungen, die uns da sozusagen aus der Einheit geworfen haben, dass wir diese dann loswerden, um wieder in diese Einheit nach dem Tod einzutreten. Interessant ist im Übrigen auch, dass die frühe Kirche sich noch stark an jüdischen Vorstellungen orientierte, etwa an der Idee des Sheol, also das ist ein schattenhaftes Zwischenreich der Toten. Erst im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich daraus dann entwickelten sich dann die klarenden Bilder von Himmel und Hölle, wie wir sie heute kennen. Ja, was bedeutet das jetzt für dich als spirituell offener und interessierter Mensch, ganz unabhängig davon, ob du gläubig bist oder nicht? Vielleicht ist es die Idee, dass ein Leben eben nicht spurlos endet, ja? Dass es etwas gibt, das über den letzten Atemzug hinausreicht, sei es Verantwortung, Beziehung oder auch eine Form der Gerechtigkeit, die im Diesseits oft unvollendet bleibt. Die christliche Vorstellung vom Jenseits ist damit auch immer eine Aussage über das Diesseits, über Schuld und Vergebung, über das, was zählt, wenn am Ende alles gewogen wird. Vielleicht zeigt sich gerade darin, in dieser Verbindung vom Diesseits und Jenseits, der eigentliche Kern. Wie wir leben, halt nach, in welcher Form auch immer. Ja, und da kommen wir schon zum Buddhismus, mein lieber Manuel. Was lehrt uns denn der Buddhismus über den Zwischenzustand zwischen Tod und Wiedergeburt? Was ist das Bardo?
Das Bardo, über das wir ja schon öfters mal gesprochen haben, das wird ganz anders wahrgenommen wie in vielen westlichen Traditionen. Da gibt es also keinen ewigen Himmel, auch keine ewige Hölle, sondern einen fortlaufenden Kreislauf von Werden und Vergehen, das man Samsara nennt. Und mittendrin zwischen einem Leben und dem nächsten liegt ein Zustand, der besonders faszinierend ist, und das ist das Bardo. Bardo bedeutet wörtlich Zwischenzustand oder Zwischenraum, und am bekanntesten ist das sogenannte Totenbardo, also jener Übergang zwischen dem Sterben und der nächsten Wiedergeburt, wie er im tibetischen Totenbuch, dem Bardo Tödol, ausführlich beschrieben wird. Dieser Text wurde traditionell Sterbenden und kurz Verstorbenen vorgelesen, um sie durch die verschiedenen Phasen dieses Übergangs zu begleiten. Und die wichtigsten Phasen des Bardos lassen sich so beschreiben: das Bardo des Sterbeprozesses, also die Auflösung der körperlichen und geistigen Elemente, dann das Bardo der Wirklichkeit, also das Dharmata, Begegnung mit reinem und oft blendenden Licht und mit friedvollen sowie zornvollen Erscheinungen. Dann das Bardo des Werdens, die Seele nähert sich langsam wieder einer neuen Existenz, und die eigentliche Wiedergeburt, deren Form von vom angesammelten Karma abhängt. So, und da geht es auch um die Erscheinungen als Spiegel des eigenen Geistes. Denn ein zentraler Gedanke im tibetischen Buddhismus ist, dass alles, was im Bardo erscheint, also die friedvollen wie auch die schreckenserregenden Gestalten, nicht objektiv da draußen existieren, sondern eine Projektion des eigenen Geistes sind. Die Aufgabe der oder des Verstorbenen besteht darin, dies zu erkennen und sich nicht von Angst oder Anziehung mitreißen zu lassen, denn wer das reine Licht im ersten Moment des Bardo erkennt und sich nicht davor fürchtet, kann sogar aus diesem Kreislauf des Samsara vollständig heraustreten. Und das mag zunächst etwas fremd klingen, doch dahinter steckt eine sehr praktische spirituelle Idee. Denn wie wir sterben, hängt eng mit dem zusammen, wie wir gelebt haben. Meditation zu Lebzeiten wird im Buddhismus auch als Übung für den Moment des Sterbens verstanden, also eine Art Training, ruhig und klar zu bleiben, wenn der Geist sich vom Körper löst. Und wie würde es sich wohl anfühlen, dem eigenen Sterben mit derselben Gelassenheit zu begegnen wie bei einer Meditation? Die buddhistische Perspektive lädt also dazu ein, den Tod nicht als radikalen Bruch zu verstehen, sondern als einen weiteren Übergang in einer langen Kette von Übergängen, vergleichbar mit dem Einschlafen und Aufwachen, halt nur auf einer größeren Ebene. Und vielleicht zeigt sich ja gerade darin die eigentliche Einladung dieser Tradition, also nicht erst im Moment des Todes gelassen zu werden, sondern jetzt schon mitten im Leben damit zu beginnen. Ja, gehen wir mal Richtung Ägypten. Wie beschreibt denn das alte Ägypten die Reise der Seele ins Jenseits? Und da muss man wirklich sagen, es gibt kaum eine Kultur, die sich so intensiv und detailliert mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt hat, wie das alte Ägypten. Pyramiden, Grabkammern, Mumifizierung, Totenbücher, all das zeigt dass in dieser Zivilisation ja mit dem Tod kein Ende verbunden war, sondern der Beginn einer langen, gefährlichen, aber auch sorgfältig vorzubereitenden Reise. Im Zentrum der ägyptischen Vorstellung steht nämlich die Idee, dass der Mensch aus mehreren Seelenelementen besteht, die nach dem Tod ihre eigenen Wege gehen. Zwei davon sind besonders bekannt. Das ist einmal der Ka, also eine Art Lebenskraft oder Doppelgänger, der im Grab verbleibt und weiterhin versorgt werden muss, und der Ba, oft als beweglicher Aspekt der Seele dargestellt, häufig als Vogel mit menschlichem Kopf, der zwischen der Grabkammer und der Welt der Lebenden hin und her reisen kann. Denn der Weg ins Jenseits war dabei alles andere als ein Selbstläufer. Er musste vorbereitet und regelrecht erlernt werden. Und da gibt es verschiedene Stufen. Einmal die Mumifizierung des Körpers, damit die Seele einen Ankerpunkt in der irdischen Welt behält. Dann gab es die Grabbeigaben wie Nahrung, Schmuck oder auch Alltagsgegenstände für das Leben im Jenseits. Da gab es dann auch die Sprüche aus dem Totenbuch, die dem Verstorbenen helfen sollten, Gefahren und Prüfungen zu bestehen. Und die Reise durch die Unterwelt Duat, begleitet von Göttern wie zum Beispiel Anubis. Ja, das Wiegen des Herzens, das ist wirklich der, ja, vielleicht eindrücklichste Moment dieser Reise, das sogenannte Totengericht, bei dem das Herz des Verstorbenen vor dem Gott Osiris auf eine Waage gegen die Feder der Maat, also der Göttin für Wahrheit und Ordnung, aufgewogen wird. Also war das Herz, Sitz von Gewissen und Charakter, nicht schwerer als die Feder, dann durfte die Seele weiterziehen ins ewige Schilffeld. Ja, ins ewige Schilffeld. Ein paradiesisches Abbild des ägyptischen Nillandes. Des ägyptischen Nillandes, entschuldigt bitte. War es aber zu schwer, drohte die vollständige Vernichtung durch die Mischwesen-Göttin Amit, die das Herz dann verschlang. Und diese Vorstellung zeigt etwas sehr Grundlegendes. Für die alten Ägypter war das Jenseits eng mit der ethischen Qualität des gelebten Lebens verknüpft. Es ging also nicht nur um Rituale und Beigaben, sondern auch darum, im Diesseits nach Maat zu leben, also nach Wahrheit, Ausgleich und Ordnung. Wenn du dir jetzt vorstellst, dein eigenes Herz wird am Ende deines Lebens gewogen, ja, womit wäre es denn dann gefüllt? Ja, diese Frage nach uralter Mythologie, die berührt uns Menschen schon, auch bis heute. Und da will man natürlich schauen, dass das eigene Leben gelungen ist und gelungen bleibt und dass man einen friedvollen Übergang bekommt. Vielleicht zeigt sich ja gerade darin auch die zeitlose Botschaft der ägyptischen Jenseitsvorstellung. Der Tod ist halt kein Fremder, sondern ein Spiegel dessen, was wir gelebt haben. So, gehen wir zum Hinduismus und wir fragen uns, was sagt denn der Hinduismus über Reinkarnation, Karma und die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt? Im Hinduismus zeichnet ein Bild vom Leben nach dem Tod, das sich grundlegend von linearen Vorstellungen unterscheidet, wie wir sie ja etwa aus dem Christentum kennen. Also statt eines einmaligen Lebens mit anschließendem Himmel oder Hölle steht hier ein endloser Kreislauf im Zentrum. Samsara, das Rad der Geburt, Tod und Wiedergeburt. Und was in diesem Kreis das über die nächste Existenz entscheidet, das ist das Karma. Also das Gesetz von Ursache und Wirkung, dass jede Handlung, jeden Gedanken und jedes Wort in einem feinen, aber unerbittlichen Gefüge miteinander verknüpft. Und Karma ist dabei keine Strafe von außen, sondern eher ein, ja, man kann sagen, Naturgesetz, vergleichbar mit der Schwerkraft. Also was gesät wird, wird irgendwann geerntet. Und wenn nicht in diesem Leben, dann in einem der folgenden. Zentrale Elemente der hinduistischen Vorstellung vom Leben nach dem Tod sind einmal der Atem, also die unsterbliche Seele, die von Körper zu Körper wandert. Dann das Karma als bestimmender Faktor für die Form der nächsten Existenz. Das Samsara, also der endlose Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Und das Moksha, also die endgültige Befreiung aus diesem Kreislauf. Moksha ist also, wie wir sehen, das Ziel jenseits dieses Kreislaufs. Und anders als man erwartet oder annehmen könnte, ist das eigentliche Ziel im Hinduismus nicht eine möglichst gute Wiedergeburt, sondern das genaue Gegenteil, das vollständige Verlassen dieses Kreislaufs. Und Moksha bezeichnet diesen Zustand der Befreiung, in dem der Atman erkennt, dass er nie wirklich getrennt war von Brahman, also der universellen, alles durchdringenden Wirklichkeit. Und diese Erkenntnis, nicht ein moralisch ja, tadelloses Leben allein, gilt als der eigentliche Schlüssel zur Erlösung. Und um dorthin zu gelangen, kennt der Hinduismus verschiedene Wege, sogenannte Yogas, also den Weg der Erkenntnis, den Weg der Hingabe, den Weg des selbstlosen Handelns und der Weg der Meditation. Und welcher Weg gewählt wird, hängt sehr stark vom Temperament und der Lebenssituation der jeweiligen Situation ab und auch der Person. Der Hinduismus kennt hier keine, ja, man kann sagen, einzige oder auch richtige Methode. Für das tägliche Leben bedeutet dieses Weltbild etwas sehr Praktisches, denn jede Handlung zählt, weil sie Spuren hinterlässt, die weit über dieses Leben hinausreicht. Und das kann natürlich dann auch für den einen oder anderen beängstigend klingen, öffnet aber auch einen anderen Blick auf Verantwortung, also nicht als Druck von außen, sondern als innere Konsequenz. Und die Frage geht natürlich jetzt auch an dich. Wie würde sich denn dein Alltag verändern, wenn du wüsstest, dass nichts, was du tust oder denkst, spurlos verschwindet? Ja, das ist eine wichtige Frage. Die hinduistische Vorstellung vom Leben nach dem Tod lädt ja gerade mal dazu ein, das eigene Handeln nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil eines viel größeren langfristigen Zusammenhangs. Und vielleicht zeigt sich gerade darin, ja, die tiefste Einladung in dieser Tradition, also nicht auf ein fernes Jenseits zu warten, sondern jetzt schon an der eigenen Befreiung zu arbeiten. Das klingt ja alles sehr spannend und auch sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, wir haben ja im christlichen Glauben auch so ein bisschen das Thema Sünde und Vergebung. Und ich glaube, man sagt ja auch das jüngste Gericht, der Tag, wo man also dann auch vor Augen geführt bekommt, was man falsch gemacht hat, ist halt auch so ähnlich, aber so wie ich das als Christ aus christlicher Sicht verstehe, heißt es auch, dass man dann halt die Taten vorgeführt bekommt und man dann die Gelegenheit hat, dazu in irgendeiner Form innerlich Stellung zu beziehen, vielleicht auch das zu bereuen, aber dann danach, nach dieser Zeit, befreit zu sein davon. Also wie so eine Art, du siehst das ein, was du falsch gemacht hast, du leidest vielleicht auch darunter und du bekommst dann dadurch deine Absolution, ohne dass dafür noch irgendwelche weiteren Leben in Mitleidenschaft gezogen werden. Also sehr, sehr interessant. Aber jetzt wollen wir natürlich mal schauen, und das machen wir jetzt beim Wegweiser Praxistipp. Mein lieber Alex, gibt es denn hier vielleicht ein schönes Ritual zum bewussten Abschied nehmen?
Das gibt es, und wir müssen immer sehen, dass Abschiede natürlich genauso wie Begrüßungen zum Leben gehören und Geburt und Tod im Kreislauf auch letzten Endes eine Einheit bilden. Abschiede gehören zu den prägendsten Momenten unseres Lebens. Nicht nur der endgültige Abschied durch den Tod, sondern auch die vielen kleinen Abschiede, die vielen kleinen Tode, die wir im Alltag erleben, die uns immer wieder begegnen. Das Ende einer Lebensphase, einer Beziehung, einer Begegnung, einer Situation, aber auch das Ende eines Jahres ist auch einer der kleinen Tode. Ein bewusst gestaltetes Abschiedsritual kann helfen, diese Übergänge im Leben nicht einfach nur verstreichen zu lassen, sondern ihnen einen würdigen Rahmen zu geben. Wir haben ein einfaches Ritual für euch ausgesucht, das ihr allein oder auch gemeinsam mit anderen gestalten könnt. Suche dir einen Ort, an dem du ungestört bist, und nimm dir bewusst Zeit. Mindestens 15 bis 20 Minuten. Du kannst auch diese Podcast-Folge natürlich jederzeit pausieren. Ein Ort mit persönlicher Bedeutung, etwa ein Lieblingsplatz in der Natur, der eignet sich besonders gut. Aber auch ein schöner Platz zu Hause, ein gemütlicher Platz zu Hause. Wähle einen Gegenstand, der für das steht, wovon du dich verabschieden möchtest. Ein Foto, ein Brief, ein kleiner Stein, eine Kerze. Dieses Symbol wird zum Mittelpunkt deines Rituals. Sprich nun laut oder in Gedanken aus, was du loslassen möchtest und wofür du dankbar bist. Das können einfache Sätze sein wie: Ich danke dir für die Zeit, die wir hatten. Ich lasse los, was nicht zu mir gehört. Ich öffne mich für das, was kommt. Schritt 4 wäre eine bewusste Geste. Verbinde deine Worte mit einer Handlung. Eine Kerze anzünden und wieder ausblasen. Das Symbol vergraben oder ins fließende Wasser geben. Den Brief verbrennen. Die Geste macht den inneren Prozess auch körperlich spürbar. Schritt 5. Stille und Nachklang. Nimm dir am Ende ein paar Minuten Stille, bevor du zurück in den Alltag gehst. Manche Menschen schreiben im Anschluss ein paar Sätze in ein Tagebuch, um festzuhalten, was sich während des Rituals gezeigt hat. Ein solches Ritual ersetzt keine Trauerarbeit und auch keinen professionellen Beistand, wenn ein Verlust besonders schwer wiegt. Aber es kann ein wertvoller Baustein sein, um bewusster mit Übergängen umzugehen, seien es kleine oder große. Du entscheidest selbst, wie oft und in welcher Form du dieses Ritual für dich nutzt. Ja, und wir schauen ein bisschen weiter über den Tellerrand und schauen jetzt mal in die indigenen und schamanischen Traditionen. Welche Jenseitsvorstellungen finden sich denn da? Und das ist rund um den Globus, von den Völkern Sibiriens über indigene Gemeinschaften Nord- und Südamerikas bis zu afrikanischen und australischen Kulturen überall verbreitet. Das finden sich hier nämlich enorm vielfältige, aber auch überraschend ähnliche Vorstellungen vom Leben nach dem Tod. Und wir sagten ja schon eingangs, dass wir mal auf die Gemeinsamkeiten achten. Anders als in vielen organisierten Religionen gibt es hier meist keine zentrale heilige Schrift, sondern mündlich überlieferte Kosmologien, die eng mit der jeweiligen Landschaft, den Tieren und dem Alltag der Gemeinschaft verwoben sind. Ein wiederkehrendes Motiv ist die Vorstellung von mehreren Welten oder auch Ebenen, die durch eine Art Weltenachse, oft symbolisiert durch einen Weltenbaum oder Weltenberg, miteinander verbunden sind. Die Seele des Verstorbenen wandert dabei häufig zwischen einer Unterwelt, der mittleren Welt, der Lebenden und einer Oberwelt. Einige typische Elemente schamanischer Jenseitsvorstellungen sind die Idee mehrerer paralleler Welten, verbunden durch eine zentrale Weltenachse. Der Schamane als Mittler, der in Trance zwischen den Welten reisen kann, die Ahnen als weiterhin aktive, hilfreiche oder auch fordernde Präsenzen im Leben der Gemeinschaft. Tiere als Boten oder Begleiter der Seele auf ihrem Weg ins Jenseits. Besonders faszinierend ist die Rolle des Schamanen oder der Schamanin, die stellvertretend für die Gemeinschaft in andere Bewusstseinszustände reisen, um mit verstorbenen Ahnen oder Geistwesen in Kontakt zu treten. Diese sogenannten Seelenreisen werden oft durch Trommeln, Gesänge oder rhythmisches Tanzen eingeleitet und folgen häufig einem ähnlichen Muster. Das Verlassen des Körpers, das Durchqueren eines Tunnels oder einer Höhle, das Erreichen einer anderen Welt. Interessanterweise berichten Menschen aus völlig unterschiedlichen Kulturen, die nie miteinander in Kontakt standen, von sehr ähnlichen Bildern während solcher Reisen, von Tunneln, von Licht am Ende, von Tierwesen als Begleitern. Ja, und das hat manchen Forscher dann tatsächlich dazu gebracht, auch nach gemeinsamen Wurzeln natürlich in der menschlichen Bewusstseinsstruktur selbst zu suchen, ganz unabhängig von der kulturellen Herkunft. Denn auch der Umgang mit den Verstorbenen selbst zeigt natürlich eine große Bandbreite. Manche Kulturen begleiten die Seelen über Wochen mit Ritualen. Andere gehen davon aus, dass die Seele als Tier, als Stern oder auch als Naturgeist weiterlebt und Teil des sichtbaren Alltags bleibt. Und was diese Traditionen eint, ist eine tiefe Durchlässigkeit zwischen den Welten. Also das heißt, die Grenze zwischen dem Diesseits und Jenseits wird hier viel weniger scharf gezogen, als das etwa im westlichen Denken bei uns hier der Fall ist. Wir machen ja oft diese Trennung und sagen, ja, der ist im Jenseits und dann denken wir, der ist ja weit, weit weg und ganz woanders und als wäre da so eine dicke Mauer dazwischen. Und hier wird der Tod eben nicht als so eine endgültige Trennung verstanden, sondern es wird eben lediglich die Form der Beziehung verändert. Und da zeigt sich vielleicht auch eine Einladung für uns, die Ahnen, also die Verstorbenen, eben nicht als vollständig weg zu betrachten, sondern als eine andere Art von Anwesenheit, die weiterhin Teil unseres Lebens sein darf. Und wir merken es ja auch, gerade wenn wir spirituell sind, welchen Einfluss doch auch tatsächlich die Ahnen, die Vorfahren, immer noch auf unser Leben haben. Ja, was berichten Menschen mit Nahtoderfahrungen über das, was sie auf der anderen Seite erlebt haben? Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage und wir können natürlich von Menschen, die etwas erlebt haben und die etwas berichten, auch etwas lernen. Denn kaum ein Thema verbindet moderne Wissenschaft und uralte Jenseitsvorstellungen so unmittelbar wie die Berichte von Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben. Es handelt sich dabei um Erlebnisse, die Menschen in Situationen klinischen Todes oder auch extremer Lebensgefahr schildern, etwa nach dem Herzstillstand, einem schweren Unfall oder auch während einer Operation. Auffällig ist, wie ähnlich sich diese Berichte über Kulturen, Altersgruppen und religiöse Hintergründe hinweg sind. Zwar unterscheiden sich Details, doch bestimmte Kernelemente tauchen immer wieder auf. Zu den häufig geschilderten Elementen einer Nahtoderfahrung gehören das Gefühl, den eigenen Körper zu verlassen und ihn von außen zu betrachten. Das heißt also, die Menschen schweben über ihrem eigenen Körper. Das ist eine absolut weltweit verbreitete Erzählung. Und vielleicht hat es der ein oder andere von euch auch schon erlebt. Wir haben auch schon mit Menschen persönlich gesprochen, die uns davon erzählt haben. Das Durchqueren eines Tunnels wird auch sehr, sehr oft oder fast immer berichtet. Oft begleitet von einem sich nähernden Licht. Also nähernden Licht, aber auch nährenden. Die Begegnung mit bereits verstorbenen Angehörigen und lichtvollen Wesen wird auch erzählt. Und ein sogenannter Lebensrückblick, bei dem wichtige Momente des eigenen Lebens noch einmal erlebt werden. Außerdem wird berichtet von einem tiefen Gefühl von Frieden, Liebe und Geborgenheit. Ja, ein Phänomen ist eben dieser Lebensrückblick. Denn hier erleben die Betroffenen zentrale Szenen ihres Lebens noch einmal. Und zwar nicht nur aus der eigenen Perspektive, das ist das Spannende, sondern zusätzlich eben auch aus Sicht der Menschen, die von den eigenen Handlungen betroffen waren. Manche berichten dadurch ein völlig neues Verständnis für die Auswirkungen ihres Handels auf andere gewonnen zu haben. Diese Erfahrung verändert bei vielen Betroffenen nachhaltig die Werte und Prioritäten im weiteren Leben, wenn sie dann wieder zurückkommen. Weil man spricht ja deswegen von Nahtoderfahrung, weil die sind ja wieder zurückgekommen und haben dann natürlich danach ihr Leben ganz anders weitergelebt, aus einer ganz anderen Perspektive und Sichtweise. Also Ängste vor dem Tod nehmen dann auch ab, weil man hat ja eben dieses tiefe Gefühl von Frieden, Liebe, Geborgenheit erlebt. Man hat dieses Licht gesehen und das führt dann dazu, dass die Angst vor dem Tod teilweise komplett verschwindet. Also es hat auch mal, also mir persönlich ein Mensch versichert, dass er die Angst vor dem Tod vollständig verloren hat. Wenn er nicht gelogen hat, dann war es sicherlich dieser Nahtoderfahrung geschuldet, die er hatte. Es gibt auch Menschen, die sagen, sie haben deutlich weniger Angst eben vor dem Tod, ne? Wenn sie so eine Nahtoderfahrung mal erlebt haben. Ja, gleichzeitig, und das ist eben auch das Interessantere, nimmt die Wertschätzung für das Leben, Beziehungen und kleine Alltagsmomente hier auf der Erde zu. Also das Spannende ist, diese Menschen verlieren nicht nur die Angst vor dem Tod, sondern sie lernen auch das Leben hier auf der Erde parallel dazu nochmal deutlicher zu schätzen, die Beziehungen zu anderen Menschen nochmal ganz anders zu schätzen und können kleine Situationen im Alltag auch nochmal viel intensiver spüren, wahrnehmen. Dabei ist immer wichtig zu wissen, Nahtoderfahrungen sind kein Randphänomen, das also jetzt nur mal so vielleicht ein oder zwei Leute erlebt haben. Nein. Es gibt Studien, die mittlerweile davon ausgehen, dass ein erheblicher Teil der Menschen, die einen Herzstillstand überleben, von solchen Erlebnissen berichten, und zwar unabhängig davon, ob sie vorher gläubig waren oder nicht, ob sie spirituell waren oder nicht. Auch Kinder und Menschen ohne jede religiöse Prägung schildern sehr ähnliche Erfahrungen, was die Frage aufwirft, ob es sich um kulturell geprägte Bilder handelt oder um etwas, das tiefer in der menschlichen Erfahrung verwurzelt ist. Denn hier wird es teilweise so frappierend übereinstimmend, dass man das nicht mehr auf Kultur oder ein jeweiliges Land oder eine jeweilige Religion zurückführen kann. Diese Berichte liefern natürlich keinen naturwissenschaftlichen Beweis für ein Leben nach dem Tod. Da gucken wir gleich noch drauf. Aber sie zeigen etwas sehr deutlich. Für die Menschen, die sie erlebt haben, fühlen sich diese Erfahrungen oft realer an als der Alltag selbst. Also diese Erfahrungen hinterlassen Spuren, die ein ganzes Leben lang bestehen bleiben und das auch prägen. Und deswegen auch nochmal die meditative Frage an dich: Was würde sich in deinem eigenen Leben verändern, wenn du für einen Moment die Gewissheit hättest, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein Übergang? Vielleicht zeigt sich gerade darin der eigentliche Wert dieser Nahtodberichte. Also nicht als Beweis für irgendetwas, sondern als eine Einladung, das eigene Leben mit anderen Augen zu betrachten. Ja, und da schauen wir jetzt auf die Naturwissenschaft, denn die hat sich natürlich auch mit dem Thema beschäftigt. Und da frage ich dich, mein lieber Manuel, welche wissenschaftlichen Erklärungsversuche gibt es denn für Jenseitserfahrungen und wo stoßen sie an ihre Grenzen?
Ja, da kann man sagen, dass die Wissenschaft das ja schon seit Jahrzehnten sehr spannend findet und versucht hier das Ganze nachzuverfolgen, aber da kommt man mit eher sehr nüchternen Erklärungen um die Ecke. Und zwar, so eindrücklich die Berichte der Betroffenen auch sind, aus wissenschaftlicher Sicht braucht es natürlich überprüfbare Erklärungsmodelle, bevor man dann einen tatsächlichen Blick ins Jenseits wirft oder man von einem Blick ins Jenseits sprechen kann. Viele Forschungseinrichtungen haben sich damit befasst und haben Erklärungsansätze, zumindest Ansätze, entwickelt, die versuchen, die typischen Elemente von Nahtoderfahrungen rein neurobiologisch zu erklären. Und da erklärt man, dass zum Beispiel es Sauerstoffmangel, also die Hypoxie, die bestimmte Areale aktiviert und für Licht und auch Tunnelerlebnisse verantwortlich sein könnte. Dann sagt man, dass körpereigene Substanzen wie Endorphine oder ketaminähnliche Botenstoffe ausgeschüttet werden, die euphorische und auch traumähnliche Zustände auslösen können. Dann spricht man von der veränderten Aktivität im Temporallappen, die mit außerkörperlichen Erfahrungen in Verbindung gebracht werden. Und es gibt den sogenannten REM-Intrusion-Effekt, also Rapid Eye Movement Intrusion-Effekt, bei dem Elemente des Traumschlafs in den Wachzustand einbrechen. Das kennen wir vielleicht, man liegt so ein bisschen so auf der Couch, döst vor sich hin und dann kommen teilweise so Sachen, die mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun haben, wo dann also man schon anfängt zu träumen, aber man trotzdem noch so ein bisschen wach ist. Ja, aber auch diese Erklärungen, die stoßen natürlich an Grenzen. Also so plausibel diese Modelle einzeln klingen, so wenig können sie bislang alle Aspekte von Nahtoderfahrungen vollständig erklären. Und besonders schwer zu erklären sind sogenannte veridikale Wahrnehmungen, also Fälle, in denen Betroffene während der Phase des klinischen Todes Dinge korrekt wahrgenommen haben wollen, die sich außerhalb ihres Körpers oder sogar außerhalb des Raumes abspielten. Also sogenannte Artefakte, wie jetzt zum Beispiel Gespräche im Nachbarzimmer oder Details einer Reanimation, obwohl das Gehirn zu diesem Zeitpunkt messbar keine reguläre Aktivität mehr zeigte. Solche Berichte sind wissenschaftlich schwer zu verifizieren, tauchen aber in unabhängigen Studien immer wieder auf und werden von Forschenden aus der Intensivmedizin sehr intensiv untersucht. Und Ein grundsätzliches Problem bleibt hier auch, und zwar Bewusstsein selbst ist eines der am wenigsten verstandenen Phänomene der Wissenschaft überhaupt. Also wir wissen bis heute nicht abschließend, wie aus neuronaler Aktivität ein subjektives Erleben entsteht. Also dieses sogenannte Hard Problem of Consciousness, das ist nach wie vor ungelöst. Und solange diese Grundfrage offen ist, lässt sich auch die Frage, ob Bewusstsein an das Gehirn gebunden ist oder unabhängig davon existieren kann, wissenschaftlich nicht endgültig beantworten. Es ist also redlich zu sagen, die Wissenschaft kann viele Einzelaspekte von Nahtoderlebnissen oder Nahtoderfahrungen erklären, ohne das Phänomen als Ganzes vollständig zu erfassen. Also weder die reine, es ist nur Gehirnchemie, Position, noch die Behauptung eines bewiesenen Blicks ins Jenseits sind durch die aktuelle Forschung eindeutig gedeckt. Und vielleicht ist gerade diese Unsicherheit selbst die ehrlichste Antwort, die wir im Moment geben können, und eine Einladung, mit Demut an ein Thema heranzugehen, das sich am Ende jeder endgültigen Erklärung entzieht. Was verbindet denn jetzt diese verschiedenen Kulturen, über die wir eben gesprochen haben, und auch die Vorstellung dieser Kulturen vom Jenseits aller Unterschiede? Also trotz aller Unterschiede, was verbindet denn jetzt diese Kulturen miteinander? Also, nachdem wir uns jetzt durch so viele verschiedene Kulturen und Traditionen bewegt haben, vom Christentum über den Buddhismus ins alte Ägypten, den Hinduismus bis zu schamanischen Weltbildern, lohnt sich jetzt nochmal einen Schritt zurück. Und zwar, was verbindet denn all diese Vorstellungen eigentlich trotz der offensichtlichen Unterschiede? Also auf den ersten Blick könnte man meinen, die Bilder vom Jenseits könnten kaum unterschiedlicher sein. Himmel und Hölle hier, Wiedergeburt dort, Ahnenwelten anderswo. Doch schaut man genauer hin, tauchen erstaunlich viele wiederkehrende Muster auf. Und einige der auffälligsten Gemeinsamkeiten sind die Vorstellung, dass der Tod ein Übergang ist und kein endgültiges Verschwinden. Die Idee einer Art moralischen Bilanzierung, ob durch Karma, das Wiegen des Herzens oder das jüngste Gericht. Das Licht als zentrales Symbol für das, was den Übergang begleitet und auch erwartet. Die fortbestehende Verbindung zwischen Lebenden und Verstorbenen, sei es durch Gebet, Ahnenverehrung oder auch Erinnerung, und die Rituale als notwendige Begleitung des Übergangs, unabhängig von der jeweiligen Kultur. Ja, und warum gibt es denn diese Ähnlichkeiten? Ja, für diese verblüffenden Parallelen gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Manche Forschende vermuten kulturelle Übertragung, dass sich also die Ideen über Handelswege, Migration und Begegnungen über Jahrtausende hinweg vermischt oder auch angeglichen haben. Andere verweisen auf gemeinsame neurobiologische Grundlagen. Also wenn Gehirne unter ähnlichen Extrembedingungen, etwa Sauerstoffmangel oder starkem Stress, ähnlich reagieren, könnten unabhängig daraus verschiedene Bilder, die aber sehr ähnlich sind, entstehen, wie zum Beispiel Tunnel oder Licht. Und es gibt auch noch eine dritte, mehr philosophisch-spirituelle Lesart, dass diese unterschiedlichen und universellen Muster auf etwas Reales hindeuten könnten, das der menschlichen Erfahrung von Sterben und Tod tatsächlich etwas zugrunde liegt, und das unabhängig von Kultur und Zeit. Und diese Frage lässt sich natürlich jetzt nicht wissenschaftlich entscheiden, doch sie lohnt sich, offen im Raum stehen zu lassen und sie dann auch dort, einfach mal verbleiben zu lassen. Denn was auch immer die Ursache ist, die Tatsache, dass Menschen weltweit, ohne voneinander zu wissen, zu derart ähnlichen Bildern kommen, das ist wirklich bemerkenswert. Und das deutet darauf hin, dass die Frage nach dem, was nach dem Tod kommt, tief in der menschlichen Natur verankert ist. Und das ist vielleicht so tief wie die Frage nach der Liebe oder dem Sinn des Lebens. Und wenn du die verschiedenen Traditionen, die wir in dieser Folge angesprochen haben, wie Puzzleteile nebeneinander legst, was fällt dir dann da besonders auf? Vielleicht zeigt sich da gerade darin, dass in dieser Vielstimmigkeit bei gleichzeitiger Ähnlichkeit, dass wir hier einer Wahrheit begegnen, die größer ist als ja, jede einzelne Tradition für sich. Welche Kultur, welche Rollen spielen Ahnen und Verstorbene im Alltag verschiedener Kulturen denn bis heute? Ist auch eine wichtige Frage. Während in vielen westlichen Gesellschaften der Tod häufig ausgeblendet und ins Private oder sogar ins Unsichtbare verschoben wird, spielen Ahnen und Verstorbene in zahlreichen anderen Kulturen bis heute eine aktive alltägliche Rolle. Sie sind also nicht einfach gegangen, sondern sie bleiben Teil dieser Gemeinschaft, halt auf eine andere Art, aber sie bleiben anwesend. Und besonders deutlich wird das in Mexiko am Dia de los Muertos, dem Tag der Toten, bei dem Familien ihre Verstorbenen mit bunten Altären, Lieblingsspeisen und auch ausgelassenen Festen willkommen heißen. Der Tod wird also nicht dort verdrängt, sondern er wird gefeiert als Teil eines fortlaufenden Kreislaufs von Beziehung. Und auch in vielen afrikanischen oder auch asiatischen Kulturen zeigen sich ähnliche Muster. In Teilen Westafrikas gelten Ahnen als aktive Vermittler zwischen den Lebenden und einer höheren spirituellen Ordnung. In China und in weiten Teilen Ostasiens werden Verstorbene im Rahmen der Ahnenverehrung regelmäßig mit Räucherwerk, Speisen oder auch Gebeten geehrt. In Madagaskar gibt es Rituale, bei denen die sterblichen Überreste von Ahnen periodisch exhumiert, neu eingekleidet und gemeinsam mit der Familie gefeiert werden. Und in vielen indigenen Gemeinschaften gelten verstorbene Vorfahren als Ratgeber, die in Träumen oder Zeichen der Natur Botschaften übermitteln. Ja, die Verehrung der Ahnen gilt auch als soziale Funktion. Über die spirituelle Dimension hinaus erfüllt die Ahnenverehrung häufig auch eine wichtige soziale Funktion. Sie stärkt den familiären Zusammenhalt über Generationen hinweg, gibt Orientierung in schwierigen Lebenslagen und schafft das Gefühl von Kontinuität, das über das einzelne Leben hinausgeht. Also, wer hier regelmäßig an seine Vorfahren denkt, ihre Geschichten erzählt und auch ihre Werte weiterträgt, ja, der hält sich auf eine sehr reale Art und Weise, oder hält sie auf eine sehr reale Weise lebendig, unabhängig davon, welche metaphysische Vorstellung man dabei persönlich teilt. In vielen westlichen Kulturen ist dieser bewusste alltägliche Bezug zu den Ahnen im Laufe der letzten Jahrzehnte eher verloren gegangen. Der Tod wurde zunehmend in Krankenhäuser und Bestattungsinstitute ausgelagert, Trauerprozesse oft in einem ja engen zeitlichen Rahmen gepresst. Und umso mehr lohnt sich natürlich hier auch der Blick auf die Kulturen, die einen selbstverständlicheren, ja, integrierteren Umgang mit ihren Verstorbenen pflegen. Ja, und da vielleicht die Frage an dich, hast du vielleicht eine Familientradition, in der die Erinnerung an Verstorbene bewusst gepflegt wird, vielleicht ein Foto, eine Geschichte, einen bestimmten Tag im Jahr? Vielleicht zeigt sich ja gerade darin, in solchen kleinen wiederkehrenden Gesten, eine Form von Jenseitsbeziehung, die viel näher und alltäglicher ist als das, was wir oft annehmen. Ja, ein sehr spannendes Thema, mein lieber Alex. Ich muss echt sagen, wir haben hier ja sehr viele Fragen beantworten können. Ich glaube auch von jedem einzelnen Hörer, falls noch Fragen übrig sind, natürlich gerne in die Kommentare posten. Vielleicht entwickeln wir daraus nochmal bald ein neues Thema. Und damit sage ich jetzt Tschüss aus Berlin. Eine wunderbare Zeit wünsche ich euch und Tschüss aus Stuttgart.
Ja. Tschüss aus Stuttgart. Macht's gut.
Macht's bis besser.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.